Fritz.
Theresa Sickert, Trackback.
Es gab natürlich kein Thema in diesem Jahr, das Trackback und die Netzwelt nicht mehr beschäftigt hätte als, na? Überwachung natürlich. Und angeschoben wurde das Ganze eigentlich so durch die Enthüllung von Edward Snowden zu dem US-amerikanischen Überwachungsprogramm PRISM. Und es gibt da jemanden, der hat das alles eigentlich schon ein bisschen früher kommen sehen, und zwar Cory Doctorow. Das ist ein kanadischer Journalist und Science-Fiction-Autor. Und der hat schon 2008 einen Roman namens Little Brother veröffentlicht. Und genau dieser Roman beschreibt einen modernen Überwachungsstaat. Und da scheinen dann so irgendwie nach den Enthüllungen von Edward Snowden das alles gar nicht mehr so fiktiv zu sein, wie es da man es eigentlich geschrieben hat. Und genau darum soll es heute bei Trackback gehen zum Jahresabschluss, nämlich um Little Brother. Wir werden euch dieses Buch mal hier präsentieren als kleines Hörspiel. Das Ganze also hier die nächsten 2 Stunden bei Trackback.
Er ist Schüler an der Cesar Chavez High in San Franciscos sonnigem Missionviertel. Und damit ist er einer der meist überwachten Menschen der Welt. Sein Name ist Marcus Yellow.
Marcus' Schule überwacht nämlich ständig seine Schüler und nicht nur, dass die ausschließlich irgendwie mit Computern arbeiten dürfen, die von der Schule ausgegeben und damit auch überwacht werden. Nee, Marcus' ganzes Schulgelände wird nämlich observiert. Zum Beispiel analysieren Kameras den Gang der Schüler, denn jeder Gang ist ziemlich einzigartig und niemand kann das Schulgelände damit einfach so verlassen. Es sei denn, man kannte so wie Marcus und sein Freund Daryl ein paar Tricks, um sich trotzdem davon zu stehlen.
Die Flucht konnte beginnen. Unauffällig ließ Markus die Kiesel in seine halbhohen Stiefel rieseln, knöchelhohe australische Blundstones, klasse zum Laufen und Klettern und durch das Design ohne Schnürsenkel schnell aus- und angezogen, was bei den allgegenwärtigen Metalldetektoren natürlich praktisch ist.
Und vor allen Dingen kann man mit Kieseln in den Schuhen euren natürlichen Gang nämlich dann nicht mehr erkennen und dann kann man sich auch mal ganz unbemerkt einfach so aus dem Staub machen, um sich mit Freunden zum Spielen zu treffen.
Natürlich mussten sie auch die physische Überwachung austricksen, aber das wird im Grunde mit jeder neuen Schnüffeltechnik leichter. All der Alarmkrams vermittelt ihrer geliebten Schulleitung ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Sie ließen sich mit all den anderen die Flure hinuntertreiben und steuerten ihren Lieblingshinterausgang an. Auf halber Strecke flüsterte Daryl:
Verdammt! Ich hab vergessen, dass ich noch ein Büchereibuch in meiner Tasche hab!
Mach keinen Scheiß!
Entgegnete Markus und zerrte ihn ins nächste Klo.
Denn die in der Bibliothek sind so RFID-Chips geklebt in die Bücher und die verraten euch dann nämlich ganz genau, wo sich ein Buch gerade befindet. Und damit also auch sein Besitzer. Das ist also überhaupt nicht gut für eine Flucht. Aber der Hobby-Hacker Markus findet einen Weg, auch die Sicherheitsschranken der Schule zu knacken. Und dann treffen sie sich einfach draußen mit ihren Freunden Yolo und Van in der Stadt zum Spielen. Also eigentlich ein ganz normaler Tag im Leben von 4 Jugendlichen.
Dann gingen die Sirenen los. Sirenen wie diese hatte Markus zwar schon mal gehört. Sie testeten die Zivilschutzsirenen immer dienstagmittags, aber dass sie außerplanmäßig losgingen, das kannte er nur aus alten Kriegsfilmen und Videospielen. Diese Sorte, wo irgendwer irgendwen aus der Luft bombardiert. Luftalarmsirenen.
Markus und seine Freunde Daryl, Van und Yolo haben sich nämlich erfolgreich trotz dieser ganzen Überwachungstechnik aus ihrer Schule rausgeschmuggelt, um in der Stadt ein Augmented Reality Game zu spielen. Und das ist also nichts anderes als ein Spiel, das man eben auf der Straße spielt, aber auch zusammen mit einer computergestützten Spielewelt. Und auf einmal sind da überall Sirenen zu hören. Ja, und dann... Dann geht's sogar noch weiter. Plötzlich ist nämlich das hier zu hören.
Suchen Sie sofort die Notunterkünfte auf.
Es war die Stimme Gottes. Sie kam aus allen Richtungen zugleich. Auf einigen der Strommasten waren Lautsprecher angebracht, was Markus noch nie aufgefallen war. Und die waren alle auf einmal angegangen.
Suchen Sie sofort die Notunterkünfte auf.
Ja, aber was denn für Notunterkünfte? Markus, Daryl, Van und Yolo starrten sich fragend an. Die Wolke wuchs immer noch und dehnte sich aus. War es eine Atombombe? Waren das jetzt ihre letzten Atemzüge?
San Francisco wird an diesem Tag nämlich Opfer eines Terroranschlags. Die Bay Bridge, das ist die Hauptverkehrsader der Stadt, und der parallel darunter liegende Tunnel, der unter dem Wasser lang führt, die wurden beide gesprengt.
Alles rennt durcheinander und versucht sich irgendwie in die U-Bahn zu quetschen.
Und Marcus und seine Freunde beschließen, sich aus der panikschiebenden Masse rauszubewegen und oberhalb auf der Straße zu flüchten. Denn eigentlich unten drin in diesem ganzen U-Bahn-Tunnel ist überhaupt kein Durchkommen mehr. Und die Leute werden platt getrampelt, sie kommen überhaupt nicht mehr durch. Aber dann das. Daryl wird bei dem Versuch zu flüchten angeschossen und Marcus will aber Hilfe holen für seinen verletzten Kumpel und hält dazu einen Militärtruck an. Aber das Militär, das will denen gar nicht helfen, den vier Freunden, sondern die landen allesamt im Knast. Und da werden sie dann von der Geheimpolizei verhört und auch gefoltert, und zwar wegen Terrorverdacht. Und was eigentlich nur, ja, weil sie irgendwie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren. Und vor allem Marcus ist eigentlich ziemlich selbstbewusst gegenüber so einer autoritären Beamtin der Geheimpolizei, die eigentlich keinen Widerstand duldet. Und Marcus soll im Knast sogar das Passwort seines geschützten Handys offenlegen. Sie wollte, dass Marcus es laut sagte. Hier, wo sie es aufzeichnen konnte, wo ihre Kumpels es hören konnten. Sie wollte nicht bloß, dass er das Handy entsperrte. Sie erwartete von ihm, dass er sich ihr unterwerfen würde, dass er sich ihrer Verantwortung unterstellte, dass er alle Geheimnisse preisgab. Seine gesamte Privatsphäre.
Das Passwort lautet...
Er hatte sich ihrem Willen unterworfen. Das führt aber immerhin dazu, dass die Freunde Marcus Van und Yolo nach ein paar Tagen wieder freikommen. Aber Daryl, der bleibt immer noch verschwunden. Aber auch die anderen drei, für die bedeutet jetzt frei, keineswegs Freiheit.
Wir schicken dich heute nach Hause, aber du bist jetzt ein Gezeichneter. Du bist keineswegs frei von jedem Verdacht. Wir lassen dich lediglich frei, weil wir für den Moment keine weiteren Fragen an dich haben. Aber von nun an gehörst du uns. Wir werden dich beobachten. Wir werden nur darauf warten, dass du einen falschen Schritt machst. Begreifst du, dass wir dich rund um die Uhr genauestens überwachen können? Du wirst niemals mit niemandem darüber reden, was hier passiert ist. Dies ist eine Angelegenheit nationaler Sicherheit. Weißt du, dass auf Verrat in Kriegszeiten immer noch die Todesstrafe steht?
So noch die Worte der Geheimpolizistin, bevor es dann für die Freunde erstmal wieder nach Hause geht. Und tatsächlich erzählen Marcus und seine Freunde zu Hause ihren Eltern überhaupt nichts von dem, was passiert ist. Ihr könnt euch außerdem natürlich sicher vorstellen, dass die Homecomputer natürlich ständig überwacht wurden, um sicherzustellen, dass Marcus und Co. aus Sicht der Geheimpolizei auch ja keine Scheiße bauen. Aber Marcus hat überhaupt keinen Bock, hier klein beizugeben. Der hatte sich geschworen, dass er gegen die Geheimpolizei, die wohlgemerkt der amerikanischen Regierung unterstellt ist, in den Krieg ziehen wird. Er will nämlich seine Freiheit zurück und er will sie auch für alle anderen. Van, die hält sich aber aus der Sache raus und zu zweit mit Yolo programmiert Marcus in nur einer Nacht das gesamte X-Net. Eine auf Linux basiertes Computernetzwerk. Die Chats im X-Net zum Beispiel sind verschlüsselt. Heißt, die Geheimpolizei kann also die Nachrichten, die im X-Net ausgetauscht werden, nicht mal einfach so mitlesen. Und so können sich dann die Freunde und auch andere Verbündete wieder in einem geschützten Raum austauschen. Und von hier aus organisieren die X-Netter auch Aktionen gegen die Geheimpolizei und deren Überwachungstechniken. Sie wollen nämlich die ganzen Überwachungstechniken trollen, schaffen das auch, aber ganz bald gibt es da schon ein anderes Problem.
Sie hatten Spione in ihrer Mitte.
Das X-Net wurde nämlich von den Geheimpolizisten der Regierung infiltriert und das bedeutet ein ganz schönes Risiko für die Terrorverdächtigen Marcus und Yolo.
Oh Gott, wir sind geliefert.
Nee, so schlimm noch nicht, aber wir müssen rauskriegen, wem wir trauen können.
Ja, und wie?
Das wollte ich dich fragen. Wie vielen Leuten kannst du echt bedingungslos vertrauen?
Naja, so 20 oder 30 vielleicht.
Ich will eine Truppe von wirklich vertrauenswürdigen Leuten zusammentrommeln und ein Web of Trust mit Schlüsseltausch machen.
Und deshalb veranstalten Marcus und Yolo eine Krypto-Party, um mit einigen wenigen persönlichen Vertrauten, also ein verschlüsseltes, Ende-zu-Ende verschlüsseltes Web of Trust zu gründen. Also ein Netz des Vertrauens. Und genau das soll jetzt auf die Beine gestellt werden. Ein Web of Trust ist eins dieser coolen Krypto-Dinger, von denen Marcus schon gelesen, sie aber noch nie ausprobiert hatte. Es ist eine nahezu narrensichere Methode, euch so mit den Leuten zu unterhalten, denen ihr vertraut, dass garantiert kein anderer mithören kann. Das Problem ist, dass ihr euch mit den Leuten im Netz mindestens einmal physisch treffen müsst, um das ganze Ding in Gang zu bringen. Denn was in so einem Web of Trust an Nachrichten verschickt wird, kann nur gelesen werden, wenn ihr die passenden Schlüssel dafür habt. Bloß wie zur Hölle sollten Marcus und Yolo die ganzen Leute zusammenbekommen?
Wie wär's mit einer Party? Wenn wir uns alle treffen, so wie Teenager, die sich einfach zum Partymachen treffen, dann haben wir eine Ausrede, wenn jemand kommt und fragt, was wir da machen.
Das würde absolut klappen. YOLO, du bist ein Genie.
Die Krypto-Party steigt in einer geheimen Location außerhalb San Franciscos und um die Leute davon zu überzeugen, sich dem Web of Trust anzuschließen, erzählt Markus das erste Mal auch seine Geschichte, also wie er von der Geheimpolizei verhört und auch tagelang gefoltert wurde. Markus erklärt den Leuten dann auf der Party, wie das also mit der Verschlüsselung und so einem Web of Trust eigentlich alles irgendwie funktioniert. Und alle, die an diesem Abend zu der Krypto-Party gekommen sind, die ziehen dann auch mit. Unter anderem auch Angie, ein Mädel auf der Party und sie ist die erste an diesem Abend, die dann ein Schlüsselpaar erstellt. Sie kam aus der Höhle raus, den Laptop in den Händen. Darauf waren in großen, leuchtend weißen Lettern ihr öffentlicher Schlüssel, ihr Fingerprints und ihre E-Mail-Adresse zu sehen. Sie hielt den Monitor hoch neben ihr Gesicht und wartete, während Markus sein Handy rauskramte. Tschüss! Markus machte ein Bild von ihr und steckte die Kamera wieder ein. Sie ging weiter und ließ jeden ein Foto von ihr mit dem Monitor machen. Es hatte etwas Feierliches und es war lustig. Sie hatte wirklich eine Menge Charisma. Man wollte sie nicht bloß anlachen, man wollte mit ihr lachen. Und verdammt nochmal, es war lustig. Sie erklärten gerade einen geheimen Krieg gegen die Geheimpolizei. Wer dachten sie denn, wer sie waren? Auf jeden Fall waren sie ganz schön mutig, denn die Leute, die sich im X-Net rumtrieben und ähnlich wie Markus Aktion gegen Überwachung starteten, die wurden nämlich immer häufiger von der Geheimpolizei verhaftet, weil sie sich auch verdächtig gemacht haben, Terroristen zu sein. Also auch YOLO wird die Kiste so ein bisschen heikel und er will nicht wieder im Knast landen und dementsprechend sagt er dann an diesem Abend noch zu Markus, dass die Krypto-Party seine letzte Aktion sein wird und Markus wird nun zum Einzelkämpfer gegen Überwachung. Und Markus läuft also wieder Gefahr, im Knast zu landen. Und auch andere X-Netter, die werden verhaftet, denn wer sich jetzt in dem Netzwerk rumtreibt, der gilt mittlerweile schon als terrorverdächtig. Markus braucht also einen neuen Plan. Und was, da rennt auf einmal einfach mitten so am Tage irgendwie so ein Typ in ihn rein, ja? Der sieht aus wie so ein Penner. Markus sammelt einfach seine Sachen wieder zusammen und geht nach Hause und leert seine Taschen da in eine Kiste aus. Handy, Brieftasche, Schlüssel, WLAN-Finder, Kleingeld, Akkus, aufrollbare Kabel. Plötzlich hielt Markus etwas in der Hand, das er nicht in seine Tasche gesteckt hatte. Es war ein Stück Papier, grau und weich wie Flanell, ausgefasert an den Kanten, wo es aus einem größeren Stück Papier herausgerissen worden war. Und was stand jetzt in diesem Brief drin?
Lieber Markus, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Die letzten 3 Monate, seit die Bay Bridge hochgejagt wurde, wurde ich gefangen gehalten. Ich war an diesem Tag dabei, als sie dich in die Mangel genommen haben. Du warst mutig. Respekt. Ich hatte am folgenden Tag einen Blinddarmdurchbruch und kam in die Krankenstation. Im nächsten Bett lag ein Typ namens Daryl. Sie befragten uns jeden Tag. Du kennst ihre Befragung, das weiß ich. Stell dir dieselbe Befragung monatelang vor. Daryl und ich waren irgendwann Zellengenossen. Wir wussten, dass sie uns verwanzt hatten, also redeten wir nur über belangloses Zeug. Aber nachts auf unseren Pritschen haben wir uns leise Nachrichten mit Morsecode zugeklopft. Letzte Woche bin ich rausgekommen. Ich erzähl dir nicht wie, falls das hier in falsche Hände gerät. Mögen andere meiner Route folgen. Daryl hat mir erzählt, wie ich dich finde. Und ich musste ihm versprechen, dir alles zu berichten, was ich weiß. Jetzt, da ich das getan habe, bin ich nix wie weg hier. Ich werde einen Weg finden, dieses Land zu verlassen. Scheiß auf Amerika. Bleib stark. Die haben Angst vor dir. Tritt sie von mir. Lass dich nicht erwischen. Sepp.
Das war der Beweis. Daryl lebt also noch. Daryl ist also nicht tot. Daryl ist nicht bei dem Terroranschlag bzw. bei der Folter im Geheimgefängnis danach ums Leben gekommen. Aber ab jetzt wurde alles anders. Denn Markus hatte sich dann überlegt, seine ganze Story doch zu erzählen. Wie er und seine Freunde von der Geheimpolizei festgehalten, ausgefragt, verhört und gefoltert wurden. Und dass auch Daryl dabei war damals im Geheimgefängnis. Unter Tränen erzählt also Markus zum ersten Mal die ganze Geschichte seinen Eltern. Und auch Daryls Vater, der nämlich bislang auch dachte, sein Sohn sei bei dem Terroranschlag auf die San Francisco Bay Bridge ums Leben gekommen. Und jetzt geht's damit aber eigentlich erst so richtig los. Denn Markus und Daryls Vater erzählen ihre Story jetzt der investigativen Journalistin Barbara Stratford, die darüber eine fette Story bringen will.
Jetzt betreibe ich Journalismus. Ihr geht und ich recherchiere all die Dinge, die ihr mir erzählt habt und versuche sie möglichst genau zu verifizieren. Ich werde euch zeigen, was ich veröffentlichen werde und ich werde euch wissen lassen, wann es veröffentlicht wird. Es wäre mir sehr lieb, wenn ihr ab jetzt mit niemandem mehr über die Sache redet, denn ich möchte diesen Scoop und ich möchte sicherstellen, dass ich die Story in trockenen Tüchern habe, bevor sie vor lauter Pressespekulationen und Beeinflussung durch die Geheimpolizei verwässert wird. Aber eines muss ich jetzt noch sagen, das ist nur nicht mehr eure Geschichte, es ist meine. Ihr wart sehr großzügig, sie mir zu überlassen und ich werde versuchen, mich dafür erkenntlich zu erweisen. Aber ihr habt kein Recht, irgendetwas zu streichen, zu ändern oder mich aufzuhalten. Versteht ihr das?
So genau hatte Markus noch nicht darüber nachgedacht, aber jetzt, wo sie es sagte, war es nur allzu offensichtlich. Es bedeutete, dass Markus eine Rakete gestartet hatte, die er jetzt nicht mehr zurückrufen konnte. Sie würde an dem Ziel landen, auf das sie abgefeuert wurde, oder sie würde vom Kurs abweichen, aber sie war jetzt in der Luft und konnte nicht mehr von ihm beeinflusst werden. Irgendwann in der nächsten Zukunft würde Markus aufhören, Markus zu sein. Dann würde er eine Person des öffentlichen Interesses werden. Er wäre der Typ, der die Geheimpolizei verpfiffen hatte. Er wäre ein Toter auf Abruf. Und wird dabei wieder von der Geheimpolizei geschnappt.
Man würde meinen, du solltest es besser wissen, als dich mit uns anzulegen. Wir hatten dich im Visier seit dem Tag, an dem du rausgekommen bist. Und wir hätten dich auch dann erwischt, wenn du nicht zu deiner lesbischen Verräterjournalistin gerannt wärst, um dich auszuheulen. Ich verstehe das einfach nicht. Wir waren uns doch einig, du und ich.
Und dann sitzt Markus nämlich wieder im Knast. Er lachte und lachte. Er hatte das Schlimmste erlebt, das sie ihm antun konnten. Sie hatten ihm seine Privatsphäre genommen. Und er hatte es überlebt. Und er hatte sie geschlagen, monatelang, sie als Trottel und Despoten vorgeführt. Er hatte gewonnen. Ob Markus wieder freikommt und sein Freund Gerald, der ja auch noch in Haft sitzt, wird es ein Ende der totalen Überwachung und der Willkür der Geheimpolizei geben? Das werde ich euch jetzt nicht verraten, denn das Ende der Geschichte, das müsst ihr schon mal selber lesen. Das Buch Little Brother von Cory Doctorow, das gibt es nämlich kostenlos im Netz zum Download als PDF. Und den Link dazu, den bekommt ihr in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Das war die letzte Sendung für dieses Jahr. Ich kann euch nur eins ans Herz legen, lasst euch nicht überwachen, auch wenn es nicht so einfach ist, das weiß ich. Macht's gut.
Fritz. Und das hört man.